Und mit dir, Jesus, und mit dir, Heiliger Geist, danken dir, dass du dreieiniger Gott mit uns in Gemeinschaft sein willst, Herr, und dass du diese selbe Gemeinschaft unter uns gestiftet hast, Herr. Dass auch wir miteinander so im Geist, in deinem Geist verbunden sein dürfen, wie du selber mit dir in Einheit bist, Herr. Bitten dich, dass du uns diese Einheit schenkst, Herr. Dass wir uns erkennen können, uns selbst und untereinander nach dem Geist. Dass wir erkennen können, was wesentlich ist, was wichtig ist. Dass wir einen prophetischen Blick haben auf unser Leben, Herr. Deinen Blick, den Blick Gottes. Herr, dass wir unsere Berufung erkennen können und dass wir in deine Ruhe eintreten können, Herr. Das ist unsere Bitte. Das ist unser Wunsch, Herr. Und du weißt, wie schwer das manchmal ist. Herr, bitten dich, dass du uns die Augen öffnest für deine Realität. Jetzt, heute Morgen und in der kommenden Zeit. Amen. Ja, wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht, was ich sagen soll, glaubt mir das keiner. Vielleicht glaubt das noch einer, aber ihr glaubt nicht, dass ich Probleme haben werde, euch irgendetwas mitzuteilen. Ich bin tatsächlich heute Morgen ein kleines bisschen angeschlagen, ein kleines bisschen, wie sagt man das, verwirrt, irritiert. Und deswegen ist das nicht so einfach für mich zu unterscheiden, jetzt gerade im Augenblick, was denn eigentlich so die Botschaft ist, die wir heute Morgen hören sollten. Mich bewegt einiges und ich habe zwei Dinge, die ich hier vor mir liegen habe. Und darüber werde ich auch gleich reden. Da ich aber was vergessen habe, schiebe ich das noch vor. Heller kam gerade und sagte, oh, ich habe das ganz vergessen. Wir haben ja heute zum ersten Mal um 17 Uhr nochmal einen Gottesdienst unserer Gemeinde hier. Vorher sind ja schon unsere bulgarischen Gäste da. Das wissen die meisten von euch, dass wir sonntagsnachmittags einen bulgarischen Gottesdienst hier haben. Sehr nette Leute. Einmal das Ausschalten, was ich nicht aufnehme. Manchmal ein bisschen wild, ne? Also, aber sie sind, das sind Leute, die wirklich Jesus lieben und wo Menschen, verlorene Menschen, gerettet werden und in die Gegenwart Gottes kommen. Nun, das ist zwischendurch und abends um 17 Uhr werden wir zum ersten Mal einen kleinen russischsprachigen Gottesdienst haben und den wird der Igor Fiebe aus Vechta wird den leiten und ich werde auch mal dabei sein. Ja, wäre nett, wenn ihr daran denkt, wenn ihr mitbeten könntet dafür. Das Ziel der ganzen Geschichte ist so wie immer, ne? Wir haben Gottesdienste, damit Menschen zusammenkommen können, um in der Gegenwart Gottes gemeinsam Gott anzubieten, beten. Wir haben aber auch Gottesdienste, damit zerschlagene und verlorene Menschen kommen können und Heil finden in Jesus Christus. So, das ist der Grund, weshalb wir hier heute Morgen auch zusammen sind. Warum wir zulassen, dass hier heute Nachmittag uns wildfremde Menschen nach dem Fleisch, hätten die Brüder früher gesagt, ganz wildfremde Menschen, dass diese hier Gottesdienst feiern. Und das ist auch der Grund, warum wir heute Abend, der Igor macht sich Mühe, das zu tun hier. Und wir haben gestern hier zusammen gebetet, Igor und ich. Und ich bin so an ganz alte Zeiten erinnert worden. Kennt ihr den Vers? Verachtet nicht den geringen Anfang oder verachte nicht diesen. Da gibt es so eine Stelle in der Bibel, wie so oft. Und ich denke, dass wir sind uns gestern einig geworden, dass das Beste ist, wenn wir tun, was wir tun können, ne? Und wenn Gott tut, was er tun kann. Und dann werden wir sehen, ob auch das etwas ist, was Gott in unseren Reihen tun möchte, jetzt speziell für Leute, für russischsprachige Leute, die vielleicht, Geborgenheit, Schutz und Sicherheit brauchen, dass wir dafür einen Raum schaffen. Wir werden sehen, betet bitte dafür, dass Gottes Wille auch in dem Bereich geschieht und dass, wenn er sich bewegen möchte, dann bringen wir unser Einverständnis dafür zum Ausdruck. Ja. Wir haben letzte Woche aufgehört mit dem Vers, also ich habe aufgehört mit dem Vers oder ziemlich am Ende meiner Predigt mit einem Vers aus Philipper 3, Vers 10. Den möchte ich uns noch einmal sagen. Da heißt es, da spricht Paulus, der uns ja bekannt ist, den meisten von uns aus der Bibel. Paulus sagt da, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Philipper 3, Vers 10, ich lese den nochmal vor. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Ist jemand von euch konfirmiert worden in der evangelischen Kirche? Hat einer das als Konfirmationsspruch? Ist jemand getauft worden in der Freikirche? Hat jemand das als Taufspruch? Ich kannte den schon, also ich war schon konfirmiert, aber ich kannte den Vers schon lange, bevor ich mich taufen lassen habe. Ich bin ja als Christ erst sehr spät, habe ich mich taufen lassen. Und ja, ganz ehrlich, auf die Idee, das zu meinem Taufspruch zu machen, bin ich nicht gekommen. Wie komme ich jetzt darauf, diesen Vers nochmal anzusprechen? Ich habe mir in dieser vergangenen Woche viele Gedanken gemacht, weil ich sehr angespannt war, sehr unter Druck, depressiv, ne, wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, ne? Also da ist auch ein D drin, so mit Druck, ne? Habt ihr das manchmal, dass das euch nicht so gut geht? Und das habe ich das letzte Woche schon angedeutet, ging mir nicht so super, als ich aus dem Urlaub wiedergekommen bin und ist ehrlich gesagt nicht viel besser geworden, ne? Wollen wir ehrlich bleiben, ist nicht viel besser geworden in der vergangenen Woche, was nicht heißt, dass ich deswegen jetzt vom Glauben abfallen möchte. Es ist nur einfach so, dass ich in gewisser Weise mit der Realität in Berührung gekommen bin. Ne? Also, mit was für einer Realität? Ich bin immer mit der Realität in Berührung, weil ich ungefähr, zum Beispiel, sagen wir mal, ungefähr anderthalb Arbeitsstellen betreibe, so, ne? Was ein normaler Mensch als Arbeit, als seine Arbeit bezeichnen würde. Das sind so ungefähr anderthalb Stellen bei mir. In einem Zustand, in dem ich schon über 60 bin. Früher ist man mit 55 in Rente gegangen. Ich kannte früher viele Leute, die mit 55 dann bei der Post aufgehört haben oder bei der Bundeswehr als Offizier oder als Flugkapitän oder als Sozialpädagogen ausgebrannt in die, wie sagt man das, Berufsunfähigkeitsrente gegangen sind. Ne? So, da bin ich nicht, aber ich bin einfach überlastet und zu doll angestrengt. Das merkt man dann, wenn irgendein Tropfen noch in das Wasserglas fällt. Ich denke, dass viele von euch das kennen. Wenn das Maß voll ist, was machen wir dann, Michael? Explodieren, ne? Ja, kennen wir beide. Oder auch nicht. Wenn wir wissen, das geht jetzt nicht, dann lassen wir das, ne? So. Aber es ist so, dass ich bin in so einer Verfassung, wo ich sagen muss, Junge, Junge, Junge. Und hab dann angefangen, mich auf die Predigt vorzubereiten und kam so auf das Thema, komischerweise Urlaub, ne, Entspannung, Sabbat. Da gibt's so schöne Stellen, ich lese da mal eine vor, aus Markus 6, Vers 30. Die Apostel versammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen, kommt mit mir an einen einsamen Ort, wo wir alleine sind, und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. So zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Also hier ist eine Situation, wo die Apostel, also die Jünger Jesu, die von ihm Gesandten, sich völlig verausgabt hatten, ne, in ihrer Tätigkeit. Und ich neige dazu, immer anzunehmen, dass Jünger Jesu auch sprich einfach jeder Christ, ne, ununterbrochen eigentlich das Evangelium verkündigen sollte und immerzu Schwache und Arme begleiten sollte und immerzu irgendwie ja dienen sollte, ne? Wisst ihr? Es ist eine Störung, also versteht mich richtig. Das ist so das, was mich bewegt, ne? Ich weiß, dass das nicht bei jedem so ist, aber wenn man so drauf ist, sage ich jetzt mal, dann bringt einen das schnell in eine Situation, in der man sich selber total überfordert, manchmal auch andere. Und Jesus erlebt die Jünger jetzt so, dass sie vielleicht auch begeistert, sicherlich begeistert, aber auch vollkommen durch damit im Grunde, kommen die zu ihm zurück, ne? Und er weiß, was sie nötig haben in dem Moment. Wenn wir auf Jesus schauen, ist es so, dass uns von ihm berichtet wird, dass er immer wieder was getan hat. Ist nicht in Urlaub gefahren, ne? Es wird auch nicht berichtet, dass er mit einem Surfbrett, wie heißt das, wenn man ein Segel dran hat, wie heißt das dann? Windsurfen, ne? Hätte man ja vielleicht auch mal auf dem See Genezareth machen können. Die Wellen waren wahrscheinlich nicht so riesenhoch für echtes Surfen, aber Windsurfing wäre wohl gegangen. Hat er nicht gemacht. Ab und zu ist er mit dem Boot über den See gefahren. Ist vielleicht vergleichbar. Aber nicht, weil er Wassersport betreiben wollte, er wollte einfach mal seine Ruhe haben, ne? Deswegen ist es ihm auch gelungen, in einem Schiff zu schlafen, in dem der Sturm tobte. Nur mal so am Rande. Wir gehen natürlich davon aus, wenn wir da den Bericht hören, Jesus schlief im Boot, ne? Dann gehen wir davon aus natürlich, wovon gehen wir aus? Dass er einfach so cool und so relaxed war, ne? Dass er sich einfach ins Boot gelegt hat und geschlafen hat. Ne? Weil er so, ne? Locker. Man könnte auch auf die Idee kommen, wenn wir so die Berichte lesen, dass Jesus manchmal so fertig war, wie wir das vielleicht auch kennen aus bestimmten Situationen. Und dass er in diesem Boot einfach eingeschlafen ist. Warum? Weil er fertig gewesen ist, ne? Und gar nicht mitgekriegt hat dann erstmal, dass der Sturm ist. Und dann wird er wach und sagt den Leuten, hallo. Und zeigt seinen Glauben natürlich dann. Also Jesus ist jemand, der für sich selber und für seine Leute in der Lage ist, das einzuschätzen, wann Zeit ist zum Arbeiten und wann Zeit zum Ruhen ist. Und dieses Ruhen versteht er nicht und zeigt er nicht als etwas, wo man einfach abhaut, ne? Und sich von, ich sag mal, wo kein Urlaub, also die sollen nicht Urlaub von ihrem Glauben oder von Gott machen, sondern er sagt hier, kommt mit, also mit mir, ne? An einen einsamen Ort, wo wir allein sind. Und ruht ein wenig aus. Und in der letzten Woche ist mir dieser Wunsch und diese Qualität, als ich so versucht habe, mich zu besinnen, wer ich bin und was mein Glaube ist und wer Gott für mich ist, da sind ja schon ein paar Jahrzehnte jetzt, wo ich unterwegs bin, da ist mir das mehrmals so wie Schuppen von den Augen gefallen. Es gibt eine Qualität, es gibt etwas in meinem Leben, das mir nicht fremd ist, sondern etwas, was ich kenne, nämlich in der Gegenwart Gottes zu ruhen. Wisst ihr? Bei Gott zu sein. Bei Gott meine Ruhe zu haben. Und mir ist ganz neu klar geworden, dass es dabei darum auch in allererster Linie geht in unserem Christsein. Und auch, ich übertrage das jetzt mal gleich auf die Gemeinde, ich glaube, dass es ganz wichtig für uns ist, für uns Christen und hier für uns Leute aus der Missionsgemeinde, dass wir das hier wieder und ganz neu lernen, was Jesus hier den Jüngern angeboten hat. Er sagt nämlich, kommt mit mir an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus. Wer soll denn da allein sein? Jesus redet hier zu den Jüngern, die damalige Gemeinde im Grunde. Das sind die Leute gewesen, die gemeinsam Jesus gedient haben, die sich zu ihm zugehörig gefühlt haben und die sich miteinander verbunden gefühlt haben als Jünger Jesu, so wie wir. Und Jesus sagt diesen Leuten, kommt mit mir an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus. Also kommt zur Ruhe in meiner Gegenwart. Und ich glaube, dass wir dafür neben unserem Spieleabend, ne, und unserem Frühstück und bei allem, was wir tun, was total klasse ist, unbedingt, wie es nötig haben, nicht als Zwang, aber ich denke, dass einige von uns, ich zum Beispiel auch, dass wir es nötig haben, zusammenzukommen in der Gegenwart Jesu, um bei ihm zu ruhen, uns von ihm berühren zu lassen und völlig unabhängig von irgendwelchen Aufgaben und Ideen, die wir haben, die ich sehr begrüße, ich habe immer viele Ideen, aber ich glaube, dass es wichtig ist für uns gemeinsam, für jeden Einzelnen sowieso, aber das mögt ihr haben, das weiß ich nicht, was wir zu wenig haben, nach meiner Einschätzung, ist zusammenzukommen, um als Jünger Jesu in seiner Gegenwart zur Ruhe zu kommen und uns von ihm dienen zu lassen. Die Blätter, das ist jetzt alles das, was ich euch erspare, ne? So. Das auch. Ganz am Anfang, als Gott, ne, der Freund Abrahams, ne, der gesagt hat, du bist mein Freund Abraham, dieser Gott, der Gott, als Gott, der eine, der wahre, der Schöpfer, als dieser Gott, als es ihm gelungen ist, einem Abraham zu offenbaren, ne, und ihm mitzuteilen, wer er ist, ne, dass er Gott ist, und dass Abraham sein Freund sein kann. Da fing ja die Geschichte an. Danach, wir wissen das, dass das Volk Israel dann aus Abraham hervorgegangen ist. Und dann gab es eine Zeit, wo das Volk Israel in Ägypten in Knechtschaft war. Ne? Kennen wir wenn wir es nicht aus der Bibel kennen, kennen wir es aus dem Fernsehen. Ne? Da, wie das Volk Israel 400 Jahre in Ägypten war und dann zu Sklaven wurde im Grunde und dann ein Mose, kennen wir alles, und dann sind die ausgezogen aus Ägypten und da gab es auch, ja, da gab es die Geschichte, dass der Stecken des Treibers jetzt zerbrochen ist, dass also dieser Druck und der Stress, der dort war, nicht mehr länger über Israel herrschte. So, und dann gab es einen Augenblick, wo Gott dem Volk durch Mose Gebote gegeben hat. Wir wissen, dass Gott eigentlich, was wollte er? Für jeden Einzelnen des Volkes Israel wollte Gott so sein wie für Abraham, nämlich ein wirklicher Freund, einer, der ihn, ne, ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Ne? Darin steckte, ich möchte mit dir, wie auch immer, Josua, Kaleb, so und so, ich möchte dir nahe kommen, ich möchte mit dir eine intime Beziehung haben. Und wir wissen, dass das Volk Israel bei der Gelegenheit, was haben sie gerufen, was wollen sie? Lass mal, ne? Das geht uns zu weit, Gott, das möchten wir gar nicht. Dann haben sie gesagt, zu Mose gesagt, rede du zu uns, Mose. Ne? Der Herr aber, wisst ihr es noch? Der Herr aber rede nicht zu uns. Ne? Weil das ist eine Geschichte, das ist eine Schuhnummer, die ist uns zu groß. Das wollen wir gar nicht. Wir möchten gerne, dass du uns sagst, was wir tun sollen. Ich schiebe eine, können wir auch rummeckern. Ne? Also an Gott kann man schlecht rummeckern. Wenn Mose was gesagt hat, kann man immer noch sagen, na, Mose. So, das war so die Haltung. Das Volk wollte nicht Verantwortung übernehmen. Die wollten keine Verantwortung für sich selber übernehmen. Ne? Für ihre eigene Beziehung zu Gott wollten sie nicht selbst verantwortlich sein. Das nur als kleine Nebengeschichte. Und dann hat Gott dem Volk Gebote gegeben und Ordnungen. Ne? Also wenn Gott nicht selber zu mir reden kann, soll und darf, dann brauche ich umso dringender so ein paar Anweisungen, wie ich mich denn verhalten soll, damit es ihm einigermaßen gefallen könnte. Und deswegen hat er Gott Gebote gegeben durch Mose. Eins davon war aus 2. Mose Kapitel 20, Vers 10, am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn. Ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Das gilt für alle, ne? Es soll am Sabbat Ruhe sein. Es soll ein Ruhetag sein. Und dann heißt es da, es ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Pass auf. Aber am 7. Tag ruhte er und erquickte sich. 2. Mose, Kapitel 31, Vers 17. Gott, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, wie schön. Die Qualität, das konnte Gott. Gott war in der Lage, 6 Tage so ein Ding hinzulegen, ne? Die gesamte Schöpfung. Und wie schön, er ist daran nicht in die Knie gegangen oder zugrunde gegangen, ne? Kann Gott in die Knie gehen? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle hat er offensichtlich es für richtig gehalten, nach diesen 6 Tagen, nach all dem, etwas anderes zu tun, nämlich wirklich zu ruhen. Ich sag's mal, in sich selbst zu ruhen. In sich selber zu ruhen. Und da heißt es, und er erquickte sich. Das hat mich eigentlich so ein bisschen frisch gemacht, weil ich dachte, erquicken ist ein schönes Wort. Gott erquickte sich. Und das macht ja auch deutlich, dass Gott, daran wird ja deutlich, Gott hat ein Verständnis dafür, dass auch wir Erquickung brauchen. Kennen wir das Wort noch? Erquickt werden. So. Gibt ja so Situationen, kennt ihr so Stunden, die euch erquickt haben, wo ihr gesagt habt, wow, schön, ne? Nicht Stunden, wo man dann ein paar Bier zu viel getrunken hat und so langsam wegdämmert, ne? Das kennen auch einige von uns. Oder was auch immer. Oder gestresst, völlig gestresst, nach Streiterei und Nerverei, irgendwann dann doch einschläft, nachdem man noch sich stundenlang Gedanken gemacht hat, von der Arbeit her oder wo, mit der Frau, weiß ich ja nicht. So, irgendwas. So, Gott konnte sich erquicken, habe ich da draus verstanden, und offensichtlich findet er das okay, das ist was, das darf ich dann auch tun. Ich darf mich auch erquicken und ich darf auch Gott bitten, dass er mir Erquickung schenkt. Und wir haben hier gelesen, dass das im Zusammenhang damit steht, natürlich, dass man auch ein gesundes Verhältnis von Arbeit und Freizeit hat. Und das hat Gott gesetzt, indem er gesagt hat, 6 Tage Arbeit sind okay und am 7. Tag ruhen und sich erquicken in der Gegenwart Gottes. Gott hat sich an sich selbst erquickt, hat in sich selbst geruht. Wir dürfen in Gott ruhen, wenn wir möchten. Es gibt so Geschichten für die Insider. Wir kennen Elia, ne? Kennt ihr, wo Elia die ganzen Baalspriester erledigt hat, wo er seinen größten Auftritt seines Lebens hatte? Der großartige Elia hatte seinen großartigsten Auftritt. Und Gott hat sich selber bestätigt als der lebendige Gott. Und was ist der schöne Nebeneffekt für so einen Mann Gottes oder Frau Gottes? Dass auch Elia wurde bestätigt, ne, dass er richtig gelegen hat, ne? Dass er keinen Quatsch erzählt hat, sondern es wurde deutlich, Elia ist der Mann Gottes, ist der Prophet Gottes, hat ein Riesending war das. Ich will es jetzt nicht nochmal ausschmücken. Alle Baalspriester wurden umgebracht, fertig, in Zukunft. Jetzt hätte man angenommen, ja, in Zukunft sind dann alle, ist das gesamte Volk Israel dann wieder schön gläubig an Gott und alles ist gut, ne? Hatte Elia vielleicht auch gedacht. Und dann stellt er fest, dass diese Isabel, kennt ihr Isabel? Isabel kennt ihr, ne? Die Geliebte oder die Frau vom König Ahab. Ist nicht hier, ne? Nee. Isabel ist wütend geworden, verständlicherweise, und hat erklärt, ich werde dich so sicher wie was auch immer, werde ich dich töten und so weiter und so fort. Das hat Elia gehört und geglaubt und ist dann weggegangen an irgendeinen Bach, wo er dann gelegen hat und solche Sachen gesagt hat wie, lass mich sterben, ich bin der letzte übrig gebliebene, ne? Alle sind gegen dich, alle sind gegen mich. Und Gott ihn dann wieder aufbaut. wir kennen die Geschichte, sonst lest es nach. Alte Testament ist eine feine Sache. Also Elia, das ist, wenn ihr es nachlesen wollt, 1. Könige, Kapitel 19, Vers 5 bis 8. Da wird das berichtet, dass Gott ihm dann, ne, als er dahin abgehauen ist, sagt Gott ihm, jetzt mach mal Urlaub. Stell dich nicht so an, du bist nicht der Einzige, da gibt es noch 7000 andere. Und jetzt ruh dich aus. Ne? Das ist das, was da passiert ist. Gott hat ihn dann mit Speise versorgt und danach ihm noch einen großen Auftritt und einen sauberen Abgang verschafft. Wisst ihr, wie? Danach, ne? Nachdem er so depressiv, so in die Knie, heute hätte er sich in Osnabrück einliefern lassen, ne? Wisst ihr? Und dieser Mann, und danach kommt dann nochmal so ein Ding und dann mit großem, sehr großem Auftritt und Abgang ist Elia dann gegangen. Ja. Ist in Ordnung, wenn wir, ist ja immer die Frage, wie viel soll ich ruhen und wie viel nicht, wenn es mir ganz schlecht geht, vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann mir das dann manchmal erlauben, dann komme ich nachmittags auf die Idee, kennt ihr das? Dann sage ich, okay, du bist schon alt, Opas legen sich nachmittag mal einen Moment hin, ne? Das war schon immer so, aber da steckt auch noch was anderes dahinter. So die Neigung zu sagen, oh, jetzt soll der Tag mal vorbei sein, ich lege mich schon mal eine Stunde hin, kennt ihr das? Dass man dann flüchten möchte aus, nicht jeder kennt das, aber die Situation, dass man denkt, ich entziehe mich jetzt, ich brauche Ruhe, ne? Aber es geht gar nicht um Ruhe. Es geht darum, dass man eine bestimmte Entscheidung nicht trifft, dass man was Bestimmtes nicht erledigen möchte, wisst ihr? So, wenn das so ist, ne, dann ist das nicht schön, dann ist das nicht zur Ruhe kommen, sondern dann ist das Flucht und das ist sicherlich nicht so toll. Das ist dann Verweigerung der Realität, wie wir das zum Beispiel bei den Jüngern gesehen haben. Bei einer ganz entscheidenden Situation, eine ganz entscheidende Situation im der Zeit am Ölberg, ne, kurz vor der Verhaftung von Jesus. Was machen die da? Er hat die drei Besten mitgenommen und die schlafen dann ein. Ne? In so einer Situation, die haben mitgekriegt, was los ist. Die haben die Spannung erlebt. Die wussten, hier ist irgendwas im Busch. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich weggekickt, ne, eingeschlafen. Und sich schlafen gelegt. Das ist sicherlich keine gute Idee. So, abschließend, davon ausgehend, wo bin ich gelandet mit meinen Gedanken? Sollte man vielleicht mal, was weiß ich, 8 Wochen Kur machen oder vielleicht in Rente gehen und tatsächlich nichts mehr tun? Alle diese Fragen haben mich so beschäftigt. Und dann dachte ich, ich möchte so gerne in deine Ruhe eingehen. Gott, Jesus, ich möchte so gerne in deine Ruhe eingehen. Und dann gibt es da diese Stelle, wo die Rede davon ist, von dem Volk Gottes, ne, das nicht in die Ruhe eingegangen ist, aus dem Hebräerbrief. Ne? Und da lese ich, ist die Rede davon, im Hebräerbrief, dass das Volk Israel unter unter Mose, dass dieses ganze Volk, was in der Wüste war, das Volk Israel, nicht ins verheißene Land gekommen ist. Ihr kennt das. Das Volk Israel ist mit Mose 40 Jahre in der Wüste rumgezogen. Außer Josua und Kaleb ist niemand von diesen ursprünglichen in das verheißene Land, das Gott ihnen verheißen hat, eingezogen. Und die Rede ist auch davon, dass die Ruhe, hier spricht der Schreiber des Hebräerbriefes davon, dass sie nicht in seine Ruhe eingekehrt sind. Sie sind nicht dahin gekommen, wo sie eigentlich sein sollten. In der Wüste gelebt. Und wenn ich jetzt, das ist mir ganz neu klar geworden, ich möchte, fast hätte ich was gesagt, fluchen soll man nicht. Aber das will ich nicht. Ich möchte nicht in der Wüste sein, wisst ihr? Und ich möchte nicht in der Wüste leben und sterben und Ruhe haben. Da war auch Ruhe. Die sind immer, ja gut, die zogen immer rum, aber die kriegten jeden Tag ihr Manna. Das für sie war gesorgt, ne? Es war für sie gesorgt. Aber sie hatten nicht die Lebensqualität, die ihnen eigentlich zugedacht war. Und dann, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes hier Folgendes. Diese Ruhe damals, ne? haben sie nicht erreicht, aber es gibt eine Ruhe. Ne? Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorhanden. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, also in die Ruhe in Jesus, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in seine Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Also jetzt ganz kurz, ich bin auch gleich fertig. Das Volk Israel ist nicht in das Land Kanaan eingezogen. Die sind aus Ägypten raus, Party, Halleluja. Wir sind jetzt bekehrt, hätte ich fast gesagt. Ziehen durch die Wüste, wo gehen sie hin? Nachdem sie Gott das Rote Meer geteilt hatte, kommen sie an den Jordan. Was passiert dann? Sie schicken 13 oder 12 Kundschafter raus, ne? Alle kommen wieder und was sagen die Kundschafter? Schaffen wir nie. Ist zu anstrengend. Schaffen wir auf gar keinen Fall. Schaffen wir nicht. Ist viel zu anstrengend. Das ist ein tolles Land. Milch und Honig fließt da. Riesen, Früchte, alles mögliche. Ist ganz toll, aber wir werden das niemals einnehmen, weil die Hindernisse viel zu groß sind. Das ist viel zu anstrengend für uns. Das schaffen wir nicht. So, gibt's zwei andere, Josua und Kaleb, nur am Rande seien sie erwähnt. Die sagen, und doch schaffen wir das. Ne? Was passiert? Sie gehen nicht in das verheißene Land. Außer keiner, auch nicht Mose. 40 Jahre später, also nach 40 Jahren Wüstenwanderung, wo sie ihr Leben vertan haben, auf Deutsch gesagt. Ihr Leben vertan haben. Sie haben nicht das erreicht, was Gott ihnen geben wollte. Haben halt schön in der Wüste gelebt, sind nicht verhungert. Sind nur noch von diesen Leuten, da sind welche nachgekommen, aber von diesen Leuten waren nur noch Josua und Kaleb da. Und von Kaleb heißt es, dass er so stark war, genauso stark war, wie er damals gewesen ist, ne? Nach 40 Jahren. 40 Jahre Wüste, alle Achtung. So. Und dann ziehen Kaleb und Josua als einzige mit diesem neuen Volk, das herangewachsen ist, in das verheißene Land, in diese Ruhe Gottes, die er seinem Volk bereitet hat. Sie ziehen gemeinsam ein. Und jetzt wird uns hier vom Hebräer-Briefschreiber gesagt, wir sollen aufpassen, dass wir nicht an der Ruhe vorbeischlittern. Wir haben jetzt einiges über Ruhe und Urlaub und Erholung und das man gerade geredet. Es gibt eine Ruhe, die offensichtlich voraussetzt, dass wir bereit sind, uns die zu nehmen, auch zu erkämpfen. Also die Ruhe in Christus, die tiefe Ruhe in Jesus, gibt es eben nicht einfach nur, die säuselt nicht einfach so vom Himmel herab, sondern die setzt manche Dinge voraus. Setzt voraus, dass ich bereit bin, in dem Fall, um im Bild zu bleiben, über den Jordan zu gehen. Ne? Wisst ihr, Freunde, kennst, hast du schon mal gehört, ist einer über den Jordan gegangen? Wer möchte das schon, mal ebenso über den Jordan gehen? Keiner, ne? Außer Paulus, der sagt, da gibt es etwas, ne? Da gibt es etwas, das will ich wirklich. So, jetzt lese ich uns den Vers nochmal. Da gibt es etwas, das will ich wirklich. Und da sagt er, ich möchte. Also, ihn möchte ich erkennen. Das ist gefährlich. Und die Kraft seiner Auferstehung. Und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Also, Paulus weiß, dass er über den Jordan gehen muss. An anderer Stelle sagt er, ich bin getauft, ne? Mit Christus gestorben, begraben, wieder auferstanden. Er redet von der Taufe als Bild dafür, dass er tot ist, dass er gestorben ist. Und um in diese Ruhe zu kommen, von der ich heute gesprochen habe, das setzt voraus, dass ich bereit bin, hier am Ende sagt er, für die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet zu werden. Ich brauche, Jesus ist nicht nur für mich gestorben, versteht mich richtig, denkt drüber nach. Jesus ist nicht nur für mich gestorben, das gibt's ja öfter, der ist für mich gestorben. Nein, es ist so, Paulus spricht hier davon, er deutet das vorsichtig an, vielleicht will das Markus uns nicht so knallhart sagen, aber wir sind auch mit ihm gestorben. es ist nicht damit, er hat nicht einfach nur für uns gelitten, nein, wir leiden auch mit ihm. Ich sage das mal ganz vorsichtig. Wenn du den Christus erkennst, wenn du den erkennen willst, dann, und das passiert einem ja so als Christ im Laufe der Jahre, dass man ganz langsam den Christus ein wenig erkennt, was man manchmal gar nicht glauben kann, was für ein Menschenfreund dieser Jesus ist, wie sehr er liebt. All die Dinge, früher war das Leben für mich viel, viel einfacher, da wusste ich, was falsch und richtig ist, und dann hatte sich der Fall. Und heute ist es so, immer wenn ich irgendeine Entscheidung treffe oder was beurteile und ich gucke auch nur mal so rüber zu Jesus, ne, dann wird's kompliziert. Dann wird's kompliziert. Weil Jesus, wenn ich den erkenne in der Situation, dann ist vieles nicht mehr so einfach. Dann ist nicht mehr schwarz und weiß, dann ist nicht mehr, es ist nicht so. Es ist nicht so. Jesus war einer, der sich Mühe, und ist einer, der sich Mühe macht mit den Menschen. Jesus ist einer, der an die Grenzen seiner Kraft gegangen ist, als er hier als Mensch war. Und die Gefahr besteht, wenn ein Mensch Christus erkennt, dann besteht für diesen Menschen die Gefahr, dass er anfängt, sich so zu verhalten wie Jesus. Wusstet ihr das? Stell dir das mal vor. Das kann dich auch, wenn es noch im Extremfall, ans Kreuz bringen. Muss nicht, aber es kann dich jedenfalls in Schwierigkeiten bringen. Immer wieder. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und auch die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Das hat etwas zu tun, damit auch wirklich in die Ruhe Gottes einzugehen, in die wirkliche Ruhe Gottes, was uns der Schreiber des Hebräerbriefes hier als Vergleich gesagt hat. Den Zustand, den Ort, den Gott für uns vorbereitet hat. Und das ist ein Ort, der nicht einfach, da muss man durch den Jordan, ne? Das ist nicht einfach nur, oh ja, will ich auch, kaufe ich mir ein T-Shirt, wo drauf steht, Jesus liebt dich, ne? Ich hatte eine Jacke, da stand drauf, New Life in Jesus. Sollte man sich überlegen, ob man so eine Jacke anzieht, ne? Wenn das nachher, wenn das zu einem Lebensprogramm dann tatsächlich, wenn Gott das ernst nimmt. Wie spät ist das, Viertel nach? Ja, das tut mir leid. So, dann kommen wir zum Ende. Amen.